Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Inga Kraus und sie erzählt uns, wie ihre Kinder Krankheit und Tod ihres Vaters erlebt haben. Hallo Inga, schön, dass du da bist.
Hallo Isabel, schön, dass ich da sein darf.
Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, also ich bin Inga Kraus. Ich bin inzwischen 47 Jahre alt. Ich arbeite als Bürokauffrau, Teilzeit angestellt. Und ich habe zwei Kinder, die sind jetzt 12 und 13, zwei Jungs. Und ich bin mit 40 Jahren schon Witwe geworden. Genau. Ich habe mich damals sehr mit den finanziellen Themen auseinandergesetzt und eine Facebook oder eine Initiative gegründet, die heißt Gerecht Hinterbliebenen Rente.
Und du hast ein Buch geschrieben zu dem Thema. Das kommt natürlich in die Shownotes, ebenso die Facebook-Gruppe. Und deswegen wollte ich dich auch unbedingt bei mir im Podcast haben, weil darüber wird zu wenig geredet. Das wird tabuisiert. Auch wenn Paare neu zusammenkommen, eine Familie planen, denken sie oft nicht über Tod nach. Ist auch unangenehm. Der kann aber eben dazwischen kommen, wie du das erlebt hast. Wir haben eine Folge aufgenommen zu der Frage, wie du mit Krankheit und Tod deines Ehemanns und dem Vater deiner Kinder umgegangen bist. Auf die verweisen wir hier. Wir wissen noch die Reihenfolge noch nicht, wann was erscheint. Die werden aber miteinander verlinkt. In dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie das alles für deine Kinder war und wie du die in dieser Zeit gut begleiten konntest. Wie alt waren denn deine Kinder, als ihr Vater schwer erkrankte?
Ja, also die Diagnose hat uns ja im denkbar schlechtesten Zeitpunkt der Familiengestaltung getroffen. Man muss sich vorstellen, wir haben gerade ein Haus gebaut, sind im August 2012 in das Haus eingezogen und da waren die Kinder anderthalb und ja, vier Monate alt. Und die Diagnose kam dann im Oktober oder also es dauert ja ein bisschen, bis man so eine Diagnose tatsächlich hat, war dann so im Oktober 2012, also kurz danach. Und ja, genau, also mein größerer Sohn ist im Oktober 2 geworden und ein halbes Jahr so alt waren die Kinder, genau. Und deswegen heißt mein Buch auch, wenn der Tod dazwischen kommt. Das ist ja veröffentlicht in der Buchreihe Allein mit Kind, zusammen mit Silke Wildner und Christina Rinkel. Da gibt's ja mehrere Autorinnen, die über ihre Erfahrungen sprechen. Jeder hat ein eigenes Thema und das ist einfach so. Wenn der Tod dazwischen kommt, der Tod kommt immer ungefragt, Tod kommt immer unerwünscht und meistens schneller, als man denkt.
Ja, über Silke Wildner kam ja auch unser Kontakt zustande. Die war ja auch schon mehrmals zu Besuch. Liebe Grüße an der Stelle. Sind schöne Bücher, auch ihrs über flexiblen Umgang, alles in die Shownotes. Was denkst du, wie die Kinder die Erkrankung erlebt haben? Also ein halbes Jahr ist natürlich sehr, sehr klein, aber auch zweieinhalb. Wie haben die gemerkt, da ist was Gravierendes oder wie darf man sich das vorstellen? Wie hat sich der Alltag vielleicht auch verändert? Kinder merken ja Dinge am ehesten, wenn sich räumlich oder im Alltag was verändert.
Ja, also wie gesagt, wir waren ja gerade in das Haus eingezogen. Das Haus war echt noch ein Rohbau, als wir eingezogen sind. Es war ein bisschen eine schlechte Planung. Da war bei uns immer die Firma im Vordergrund und so weiter. Ist alles in meinem Buch nachzulesen, ist jetzt führt auch hier viel zu weit. Die Kinder waren natürlich viel zu klein, um den irgendwie mit dem zu teilen, was das tatsächlich bedeutet, wenn ein Elternteil eine so schwerwiegende Krankheit hat. Ne? Also die Diagnose war ja so, dass mein Mann hat eine Lebenserwartung gehabt von 2 Monaten, wenn die Chemo nicht anschlägt, oder von 6 Monaten, wenn sie anschlägt, rein statistisch. Und der Arzt hat immer gesagt, ich freue mich auch über Wunder, wenn sie länger leben, so nach dem Motto, ist das schön, oder wenn sie den Krebs besiegen, ist das schön, was mein Mann natürlich immer sich gewünscht hat und auch immer so, also so gelebt hat und so, also auch den großen Kindern, wir hatten ja 3 Kinder aus erster Ehe noch, die waren schon ein bisschen älter, auch so weitergegeben hat, ich habe Krebs, aber ich werde den Krebs besiegen, ne? Und unsere kleinen Kinder haben halt davon eigentlich wenig mitbekommen, weil mein Mann natürlich weiterhin arbeiten gegangen ist, war weiterhin beschäftigt. Er hat ja versucht, einen relativ normalen Alltag zu leben und dementsprechend und hat auch fast nie geklagt über irgendwelche Schmerzen oder die ganzen Nebenwirkungen. Also er hat mal ein ganz pickeliges Gesicht durch die ganzen Nebenwirkungen und so weiter und hat aber nie was gesagt. Und natürlich haben die Kinder das mitbekommen oder die haben auch mitbekommen, wenn dann mal wieder der Papa zur Chemo musste oder so, das sind ja Wörter, die dann fallen, aber damit können die in dem Alter überhaupt nichts anfangen. Also von daher, für die Kinder hat sich eigentlich nichts verändert, weil es vorher kein anderes vorher gab, wenn ich es mal so sagen kann. Ne?
Ja, die sind da reingeboren geboren quasi und
ja.
reingewachsen.
Also sie wussten, dass mein Mann, also der Papa Krebs hat, also später, als sie das dann in Worte fassen können, so mehr so zum Tod hin, als sie dann, also waren 4 und 6, als mein Mann gestorben ist, sie wussten, dass der Krebs hat und sie wussten, dass man an Krebs sterben kann. Aber was das bedeutet oder dass das wirklich passiert, das wussten sie nicht.
Hatten die Angst? Also hattest du den Eindruck, die merken, das ist ernst und hatten Angst oder konnten die gar nicht, wussten die auch noch gar nicht, was Sterben ist? Das ist ja auch in dem Alter noch sehr abstrakt.
Ja, also ich glaube, sie wussten nicht wirklich, was das ist und was das bedeutet. Wir als Gesellschaft haben ja mit Tod und Sterben überhaupt nichts zu tun. Das heißt also, weder ich noch meine Kinder haben jemals was mit Tod zu tun gehabt. Die haben noch nie einen Toten gesehen. Ich habe noch nie einen Toten gesehen. Wir haben auch Oma nicht gestorben oder Katze nicht gestorben oder so. Das war für alle ja ein neues Thema. Und mein Mann hat ja auch diese Krankheit so verleugnet. Also von daher war das auch innerhalb der Familie kein Thema und auch innerhalb der großen Familie. Also wenn man an meine Schwiegerfamilie denkt, das wurde ja auch überhaupt nicht drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob mein Mann jemals zu irgendjemand gesagt hat, was der Arzt uns wirklich in der ersten oder immer in den Terminen immer gesagt hat, dass er daran sterben wird. Also es ist ein palliativer Krebs. Palliativ habe ich damals auch zum ersten Mal gehört. Das heißt schmerzlindernd, ne? Oder lebensverlängert, hat der Arzt immer gesagt, aber nicht
heilbar.
Ja, nicht kurativ. Und das ist palliativ. Und tatsächlich konnte ich ja erst mit den Kindern darüber sprechen, als die Familie, sag ich mal, das Thema verstanden hatte. Und das war einen Tag vorm Tod.
Also hast du auch sehr viel, da haben wir auch in der anderen Folge darüber gesprochen, sehr viel mit dir selbst ausmachen müssen. Zweijähriges und Neugeborene sind jetzt auch nicht geeignete GesprächspartnerInnen für sowas Gravierendes.
Also ich hatte immer Angst, dadurch, dass mein Mann ja diese Verleugnung so gelebt hat, muss man sich vorstellen, ich hab den Kindern nicht sagen können, der Papa wird daran sterben, lass mal unter uns sprechen und wie wollen wir weitermachen oder also was auch immer man dann besprechen will, das konnte ich nicht, weil ich Angst hatte. Die Kinder werden dann in dem Moment, wo die das wissen, ich habe mir mal vorgestellt, den Flur entlang rennen zum Papa, zum Bett oder zum wo auch immer er dann ist und sagen, Papa, die Mama hat gesagt, du stirbst. Das wollte ich nicht. Das wollte ich meinen Kindern nicht antun, das wollte ich meinem Mann nicht antun. Und was ist passiert an dem Tag, am Tag vor dem Tod, als ich bin ins Kindergarten gegangen, habe tatsächlich mit denen gesprochen. Mein Mann war im Hospiz, das war ein sehr, sehr schwieriges Gespräch. Der eine wollte mit ins Hospiz und der andere wollte nicht mit, der wollte in der Gruppe bleiben. Was ist passiert? Dieses damals 4-jährige Kind ist wirklich in diese Kindergartengruppe gegangen. Die Tür geht auf, ist reingerannt, hat gesagt, wieder als wenn der Eiswagen kommt. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich das höre. Oh, mein Papa stirbt. Und alle anderen Kinder drehen sich einmal um, nehmen das zur Kenntnis und malen weiter.
Ja.
Das war so eine krasse Situation. Zum Glück, die Kindergärtnerin, die wussten ja alle Bescheid. Die hat das nur abgenickt. Ich mein schrecklich schockiertes Gesicht. Ja. Und dann bin ich wirklich mit dem anderen Kind ins Hospiz gegangen und habe das den Rest gemacht. Aber das war so, also das war eine Situation, da habe ich gesagt, ja, genau das wollte ich nicht.
Also hast du es aus deiner Sicht richtig gemacht, wie du damit umgegangen bist, auch weil die restliche Familie das sehr optimistisch war und nenne ich es jetzt mal. Und dann ist dein Mann Januar 2017 gestorben, als die Kinder 4 und 6 waren. Wie sind die damit umgegangen, mit dem Verlust des Vaters?
Ja, das ist ja auch interessant. Die Kinder in diesem Alter können anscheinend, also so habe ich mir sagen lassen, diesen Tod und dieses Endgültige ja überhaupt noch nicht fassen. Die wissen das nicht, was das bedeutet. Und Kinder leben im Alltag. Also ich sage immer so, Kinder sind Opportunisten, das ist ja natürlich nicht böse gemeint, sondern die nehmen das oder denjenigen, den sie kriegen können. Und wenn halt nur noch der eine da ist, dann nehmen sie halt den. Also in dem Fall war das ja ich. Letztendlich spielt uns da ein bisschen in die Karten, sage ich mal, dass mein Mann ja vorher so viel gearbeitet hat. Wir haben in Wangen gewohnt, hat in Berlin gearbeitet. Er war ja auch sonst sehr, also nicht so wahnsinnig oft zu Hause. Von daher war ich sowieso die Hauptbezugsperson und da hat sich für die Kinder nicht so wahnsinnig viel geändert, muss man mal sagen, ne? Und trotzdem, wir haben dann so Kindertrauergruppen ausfindig gemacht und mein größerer Sohn war dann zuerst in der Kindertrauergruppe und dann hat er gesagt, ja, wieso soll ich denn da hingehen? Ich bin doch gar nicht traurig. Ne? Also die haben auch kein Gefühl dafür, was das bedeutet, Trauer.
Kommt ja auch oft auch bei Erwachsenen zeitversetzt. Ich weiß nicht, wie es bei den Kindern waren, aber oder wie es bei dir vielleicht auch war, aber dass das vielleicht in dem Moment noch gar nicht so spürbar war. Oder denkst du, es hängt auch mit dem Alter zusammen?
Beides wahrscheinlich.
Ja.
Also ich warte tatsächlich immer noch so ein bisschen auf den Tag, wo das mal kommt, dass sie also wirklich so einen Schub kriegen, wahrscheinlich, oder einmal in so eine dunkle Lücke fallen und einfach vor Trauer sich 2 Wochen in ihr Zimmer einschließen. Aber bis jetzt ist es noch nicht gekommen. Es wird aber sicher kommen.
Kann gut sein, wenn vielleicht auch mal was ansteht, wo sie denken, es wäre schön, wenn er da wäre. So
Ja.
ein Abschlussfeier oder sowas. Aber vielleicht waren sie auch so klein, dass sie das so als natürlicher Lauf ihres Lebens mitgenommen haben. Das weiß man nicht. Du sagst, sie waren in einer Trauergruppe. Und was habt ihr noch gemacht, auch als Familie? Du hast ja auch getrauert, dazu auch die andere Folge hatte das, aber wirklich auch genug zu organisieren und finanzieren und da gucken, wie du zurechtkommst, plus Mutter sein. Gab es denn noch Dinge, die ihr gemeinsam gemacht habt, um gut durch die Zeit zu kommen?
Ja, also für uns war jetzt tatsächlich diese Kindertrauergruppe ein totaler Segen. Dazu muss man sagen, Kindertrauergruppen sind ja so regional organisiert von lokalen Trägern meistens. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es in jedem Ort eine Kindertrauergruppe gibt. Es gibt in vielen Orten für erwachsene Trauergruppen. Die werden meistens von der Kirche organisiert, aber Kindertrauergruppen werden nicht unbedingt von der Kirche organisiert. Deswegen gibt es die nicht überall. Und wir hatten eine vom Kinderhospizdienst Amalie mit der Sonja Reischmann Stiftung zusammen. Das war für uns tatsächlich ein Segen und eine Riesenstütze. Die hatten das so organisiert, dass die Kinder in ihrer Gruppe waren und die Eltern gleichzeitig in einem Café auch begleitet sich treffen können. Das heißt, es waren zwei Trauergruppen, ne? Eine Kindertrauergruppe und eine Erwachsenentrauergruppe. Und das Schöne an dieser Trauergruppe, also an dieser Erwachsenentrauergruppe für mich, war jetzt, dass das einfach auch Eltern waren und nicht wie die örtlichen Trauergruppen von den Kirchen, so wirklich Ü 70
Okay.
Menschen. Und da hat man schon noch mehr Gemeinsamkeiten. Und diese Kindertrauergruppe war, glaube ich, wirklich ein Segen für die Kinder, dass diese Trauer gut verarbeitet ist für diese Altersklasse, ja. Und was
Interessant.
natürlich auch noch wichtig ist, Entschuldigung, dass die, also was mir total wichtig war, die haben ja in der Grundschule, ich kannte niemanden, der, wo die Kinder, wo die, also wo auch jemand, ein Elternteil verstorben ist, also das heißt, Gleichgesinnte zu finden, ne? Das war mir eigentlich total wichtig in dieser Trauergruppe, dass die Kinder sehen, ah, das ist anderen auch passiert.
Und es ist auch sinnvoll, dass es parallel stattfindet, weil du ja als Witwe oder Witwer auch ein Betreuungsthema hast. Und wenn das dann parallel stattfindet, ist es natürlich sehr sinnvoll. Ich habe gerade eine andere Familie in Gedanken, die ich jetzt nicht hier erzählen möchte, weil ich da keine Freigabe habe. Da kam von den Kindern auch viel Ideen, wie sie trauern können. Hast du da Inspiration von deinen Kindern, was die gemacht haben, was ihnen geholfen hat?
Nee, also es war so, dass der mein kleiner Sohn ist tatsächlich bei der Beerdigung fast zusammengebrochen. Und der große Sohn hat das sehr, sehr gefasst alles aufgenommen und hat eigentlich auch nie geweint oder so. Und das bedeutet für mich oder auch in dieser langen Zeit jetzt danach, dass die Kinder diese Trauer entweder sehr, sehr tief in sich tragen oder tatsächlich gar nicht so stark trauen, wenn man das so sagen darf, offiziell. Aber
Sagt man.
wir leben tatsächlich sehr im Alltag. Also wir gehen nicht so oft aufs Grab. Es ist, also der kleine Sohn kommt auch gar nicht mit durch dieses, ich sag mal, Trauma auf der Beerdigung. Der geht auf gar keinen Fall zum Friedhof. Der will nicht. Der ältere Sohn kommt dann schon mit und ich habe letztendlich auch keine Muße und keine Zeit, alleine dahin zu gehen. Und dadurch, dass ich jetzt persönlich vorher schon sehr, sehr viel getraut habe und unsere Ehe nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe und so, ist es mir auch, und ich bin ja auch nicht so kirchlich orientiert, sage ich mal, dass ich jetzt persönlich nicht so ein wahnsinniges Bedürfnis habe, selber zum Friedhof zu gehen. Und die Kinder würden dann wahrscheinlich mehr gehen, wenn ich mehr gehen würde. Aber so hat sich das ergeben, dass wir tatsächlich nicht viel zum Friedhof gehen. Ich habe ein Andenkenbuch gemacht für oder für meine Kinder von meinem Mann mit sehr, sehr vielen Fotos. Ich habe eine ganz, ganz lange E-Mail gefunden von meinem Mann, wo er über sich, über sein Leben schreibt, wie zufrieden er ist, was er alles erlebt hat und so. Die ist da alle mit drin und das habe ich ausgedruckt für meine Kinder. Jeder hat ein Buch in der Hoffnung, dass das ein bisschen das Leben wiedergibt, wie ihr Vater war. weil die waren ja wirklich so klein. Ich würde behaupten, die kennen den überhaupt nicht. Also in diesem Andenkenbuch sind, ich weiß nicht wie viele Fotos, sind fast 200 Seiten, dick ausgedrucktes Fotobuch. Mit vielen, also ich habe auch, also das war eine schöne Sache. Ich habe in einem anderen Trauerbuch gelesen, dass man Menschen fragen kann, also Bekannte, ob sie irgendeine Geschichte erzählen können über diesen Menschen. Und das habe ich gemacht. Ich habe also alle Bekannten und Verwandten angeschrieben, habe gefragt, könnt ihr was schreiben? Habe das alles eingescannt, was die geschrieben haben, alle Rückmeldungen und habe die in dieses Trauerbuch, also in dieses Andenkenbuch rein kopiert. Das heißt, da sind so wirklich Anekdoten drin, die Menschen mit meinem Mann erlebt haben, mit dem Vater meiner Kinder, die meine Kinder später mal oder jetzt auch sich angucken können und lesen können, dass sie ein Bild haben, wer dieser Mensch eigentlich war, der ihr Vater ist.
Das ist eine sehr schöne Idee und beeindruckend, dass du dafür noch die Kraft hattest. Das ist ja ein Riesenaufwand, die alle anzuschreiben und toll.
Was ich halt so schade finde, ist, dass jetzt mein Mann, ich meine, er hatte 4 Jahre und 2 Monate, 3 Monate von der Diagnose bis zum Tod. Und er hat, dadurch, dass er das ja so verleugnet hat und diesen Krebs besiegen wollte, einfach nichts meinen Kindern hinterlassen. Das finde ich halt so bedauerlich. Also es gibt ja andere Leute, die machen da zum Geburtstag, bis zum 18. Geburtstag eine Kassette oder keine Ahnung, was auch immer man sich vorstellen kann. Und da hat mein Mann einfach gar nichts gemacht, weil er wirklich nicht sterben wollte, ne?
Ja, verständlich
Das
auch.
heißt, er hat nichts gemacht und ich habe das irgendwie versucht auszugleichen durch dieses Andenkenbuch, ja.
Ja, und immerhin diese E-Mail, das ist ja auch so eine Art Brief an die Kinder. Ich möchte mal nochmal zur Beerdigung zurückkommen und auch anderen Dingen, die so im Rahmen eines Sterbens und Tods passieren, auch Hospiz. Wie hast du denn entschieden, wann die Kinder einbezogen werden und wann lieber verschont? Ich komme zum Beispiel aus einer Generation, aber vielleicht ist es auch meine Familie, vielleicht hat es nichts mit Generation zu tun, wo man bei so Beerdigungen von Großeltern nicht mitgenommen wurde, wenn man noch klein war, weil es irgendwie zu viel für ein Kind ist. Beim Vater ist er nochmal ganz anders. Wie hast du da entschieden?
Das habe ich gar nicht entschieden. Das hat sich so ergeben. Also ich hätte es auch so entschieden, wenn ich das entscheiden hätte. Aber ich habe mir die Frage gar nicht gestellt. Deswegen habe ich es nicht entschieden, sondern das war vollkommen klar, dass natürlich die Kinder mitkommen. Andererseits hätte ich sie nicht mitnehmen wollen. Ich hätte gar niemanden gehabt, der sie betreuen könnte für diese Zeit. Ja, ist auch, also auch eine organisatorische Frage, weil die hat sich gar nicht gestellt. Das war immer klar. Natürlich kommen die mit. Ist ja ihr Vater. Also ganz klar. Die haben alles mitbekommen.
Ich habe noch mal eine Frage zu den weiteren Geschwistern, weil es gibt ja noch drei Kinder aus erster Ehe, die ja auch ihren Vater verloren haben. Inwieweit konnten die Kinder da gemeinsam trauern, weil sie ja was Ähnliches erlebt haben, wir auch in ganz anderen Lebensphasen?
Ja, ist schwierige Frage natürlich. Die großen Kinder haben auch einen sehr schwierigen Lebenslauf, sage ich mal. Und sie waren in der Woche von der Beerdigung bei uns mit noch anderen Familienmitgliedern. Und da ist aber keine Trauer in dem Sinne. Hat da keine Trauer, also wir haben nicht zusammen geweint oder so, aber wir haben uns, das war eine sehr organisatorische Woche. Und danach, die Kinder haben ihr eigenes Leben, die wohnen, haben da 1,5 Stunden von uns entfernt gewohnt. Wir hatten nicht so wahnsinnig viel Kontakt gehabt. Und heute ist es tatsächlich so, durch viele ja, organisatorische Erbstreitigkeiten und so weiter, dass wir kaum mehr, also wir haben fast keinen Kontakt. Also es ist nicht so, dass die gemeinsam trauern können. Oder
Okay.
sich gegenseitig auffangen. Nee.
Ich möchte nochmal mit dir sprechen. Das haben wir ja schon in der anderen Folge gemacht. Da ging es um Witwen. Jetzt möchte ich mit dir über Waisen sprechen, weil die meisten Menschen sich da nicht auskennen. Ich auch nicht, obwohl ich Juristin bin. Was für Rechte haben Waisen? Erstmal fangen wir damit an, wie es ist, und danach sprechen wir darüber, wie es denn auch anders gelöst werden kann. Was sind die Rechte von Waisen?
Also auf finanzieller Ebene kann ich das beantworten. Es ist so, ich habe ja schon 25 Petitionen geschrieben zu Thema Witwenrente und Waisenrente, und der Petitionsausschuss antwortet fast in jeder, meistens Ablehnung von den Petitionen, dass bei einer Unterhaltsersatzleistung wie der hinterbliebenen Rente nichts, grundsätzlich nichts anderes gelten kann als im Unterhaltsrecht. Und meine Wahrnehmung ist aber, dass das völlig verschiedene Sachen sind und es gilt sehr unterschiedliches Recht. Es ist zum Beispiel so, dass die Halbwaisenrente ja auch schon anders berechnet wird als Unterhalt, also nicht vom letzten Einkommen, was natürlich in der Erwerbslebensmitte sehr viel höher ist, sondern von den bisherigen Einzahlungen bei der deutschen Rentenversicherung. Und das ist in der Lebenserwerbsmitte einfach noch nicht so viel gewesen. Das heißt, die Halbwaisenrente ist in der Regel sehr gering. Und so wie ich auch in der anderen Folge schon gesagt habe, dass die durchschnittliche Halbwaise auf jeden Fall in jeder Altersklasse Anspruch auf Unterhaltsvorschuss hat. Also das heißt, die Halbwaisenrente plus volles Kindergeld. Und wenn da eine Lücke zum Mindestunterhalt bleibt, das kann man aufstocken mit Unterhaltsvorschuss.
Und das weiß, glaube ich, wirklich fast niemand. Also ich wusste das nicht. Deswegen ist es gut, dass du es auch nochmal sagst, auch in dieser Folge, weil das ja gerade wenn auch der Mann, der Vater wegfällt und die Kinder noch so klein sind, ja viele Frauen dann auch nicht allzu viel arbeiten können und oder auch wollen. Und deswegen da auch nicht zu viel Geld da ist in aller Regel, wenn das auch so überraschend kommt und nicht jemand mit 80 stirbt, sondern mitten im Leben, mitten im Arbeiten und mit eben kleinen Kindern.
Ja, also das ist tatsächlich ein Punkt, der bei uns auch in der Facebook-Gruppe sehr, sehr oft kommt, dass die Betroffenen das über viele Jahre oft nicht wussten und nicht beantragt haben, weil sie es nicht wussten, weil das bei uns Witwen nicht angesprochen wird. Also wir gehen ja zur deutschen Rentenversicherung, wenn wir die Witwen- oder Halbwaisenrente beantragen und nicht zum Jugendamt, weil wir keine Familienstreitigkeiten haben, ne? Und das Jugendamt ist aber zuständig für diesen Unterhaltsvorschuss. Die deutsche Rentenversicherung fühlt sich da nicht verantwortlich. Und dementsprechend, es steht auch in keinem Rentenbescheid drin, auch wenn die Halbwaisenrente deutlich niedriger ist, steht das nicht drin. Bitte beachten Sie, dass Sie Unterhaltsvorschuss beantragen können. Es steht auch nicht auf der offiziellen Webseite des Bundesfamilienministeriums, dass Halbwaisen oder Menschen, die ihren Partner verloren haben, den Unterhaltsvorschuss beantragen können. Also wir werden da auch sprachlich komplett ausgeschlossen. Das ist wirklich sehr, sehr schlimm und hat sehr krasse finanzielle Folgen für Betroffene.
Ist so wichtig, dass du darüber sprichst. Was wünschst du dir denn politisch? Du hast ja gesagt, du bist engagiert, du sorgst für Aufklärung. Das ist ja schon mal was. Aber was könnte die Politik machen, deiner Auffassung nach und nach deiner Erfahrung?
Ja, also grundsätzlich könnten wir sprachlich eingeschlossen werden. Das ist mal das Wichtigste. Jetzt steht ja, es gibt ja irgendwie eine Unterhaltsreform. Da könnten wir auch mit bedacht werden. Also grundsätzlich werden Halbwaisen oder Witwen, Verwitwete, Alleinerziehende fast nie, sag ich mal, mit bedacht. Das ist sehr schlecht aus meiner Sicht, weil wir wirklich finanziell sehr, sehr anders leben. Dann ist auch noch so, die Halbwaisenrente als Rente, ist ja eine Rente, gilt als Einkommen. Das bedeutet, wenn eine Halbwaise zum Beispiel eine Ausbildungsvergütung bekommt und über diesen jährlichen Steuerfreibetrag kommt, ist die Halbwaisenrente mindestens anteilig zu versteuern. Und es gibt keinen Kindesunterhalt, der zu versteuern ist. Wo ich mir immer denke, das kann doch nicht sein. Der Petitionsausschuss sagt, es darf nichts anderes gelten, aber es gilt was völlig anderes. Ja, die Halbwaisenrente, da wird Pflegeversicherung abgezogen. Es gibt keinen Unterhalt, wo Sozialversicherungen abgezogen werden. Und die Halbwaisen zum Beispiel, was auch ganz, ganz schräg ist, werden nicht familienversichert. Das kriegen die Krankenkassen irgendwie nicht hin, sondern die werden als Rentner inzwischen kostenfrei, seit 2017 kostenfrei, also selbstversichert. Das heißt, mein vierjähriger Sohn ist mit 2 Jahren als Rentner krankenversichert. Das ist doch schräg, oder?
Ja, also es ist nachvollziehbar, dass du da dir eine Verbesserung, zumindest Gleichbehandlung wünscht und vielleicht auch noch mehr, weil es ja wirklich auch Schicksalsschläge sind, die Familien dann aushalten müssen mit kleinen Kindern und bewältigen müssen und das Leben muss weitergehen und es vor allem in deinem Fall jetzt auf Lasten der Mutter. Was möchtest du anderen Eltern, die von so einer Situation betroffen sind, Krankheit und vielleicht auch Tod, das anderen Elternteil, was möchtest du denen noch als Inspiration mitgeben zum Abschluss?
Also grundsätzlich würde ich allen Eltern wünschen, dass sie über den Tod sprechen können. Wir hatten das nicht, wir konnten nicht über den Tod sprechen und das wäre eine sehr, sehr wichtige, also für mich als Mutter war das sehr belastend, nicht über den Tod zu sprechen, nicht über die Folgen. Was ist denn, wenn du jetzt wirklich stirbst? Was ist denn, wenn du nicht mehr da bist? Darüber einfach, also ja nicht einfach, man muss darüber sprechen, man muss diesen Schmerz, den Tod, der da kommt, für den Betroffenen, aber auch für die Angehörigen, den muss man beiseite schieben, das als organisatorisches Dingen sehen, wie als wenn jemand auf Dienstreise geht. Das spricht man ja auch. Du kannst weiterhin einkaufen gehen, du kannst weiterhin das Auto fahren oder ne, ganz organisatorisch bleiben, dass man das besprechen kann. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es, habe ich in einer anderen Folge auch schon gesagt, eine Beratungsstelle für Verwitwete gibt. Eine offizielle, eine neutrale Beratungsstelle, meinetwegen vom Staat bezahlt, die verwitwete Betroffene wirklich umfänglich berät, damit wir endlich mal auch darauf aufmerksam gemacht wird werden, zum Beispiel mit dem Unterhaltsvorschuss oder wie läuft das eigentlich alles, wie ist das mit der Anrechnung, was, weil plötzlich ist so ein großes finanzielles Thema und normalerweise trifft es ja Frauen, die einfach sich finanziell überhaupt nicht mit Finanzen befasst haben und plötzlich muss man sich mit so vielen Sachen befassen, die in einer Situation kommen, die voll Trauer ist, die, wo man einfach andere Sachen in seinem Kopf hat als diese Finanzen. Und da wäre eine Unterstützung total wichtig.
Ich war überrascht zu erfahren, dass es sowas nicht gibt. Davon war ich irgendwie ausgegangen und möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass man, je früher Dinge besprochen werden in Beziehung, desto besser. Man kann das auch besprechen, bevor jemand krank wird. Tatsächlich vielleicht auch bevor man heiratet oder Kinder gemeinsam in die Welt setzt. Und zu dem Thema habe ich mit Christoph Paul eine Folge aufgenommen, wo es über Erben geht und dass man darüber mal nachdenkt, was ist denn, wenn was passiert, weil es kann was passieren.
Ja. Gerade in Patchwork-Situationen ist natürlich das alles sehr, sehr kompliziert. Da lohnt sich wirklich der Weg zum Anwalt auch mal, das vom Anwalt durchleuchten zu lassen, wie das alles ist. Wenn der eine zuerst stirbt und der andere zuerst stirbt, ist ja ein großer Unterschied meistens. Und wie wollen wir das eigentlich? Und dass man darüber spricht, ist total wichtig.
Dass man erst informiert ist und dann gemeinsam Regelungen findet, die für alle passen. Ja. Inga, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es ist wirklich wichtig, dass du über das Thema Krankheit und Tod offen sprichst, damit mehr Menschen gut informiert sind. Dankeschön.
Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
Danke. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lüttgehaus.